Es ist ein Leben für den Schlager?
Unbedingt. Also ich mochte schon als junger Typ den Schlager und habe ja damals auch Autogramme gesammelt, war bei den Schlagerparaden in der Deutschlandhalle und im ICC. Ich habe gerade neulich noch ein Foto gefunden mit Trude Herr. Und so, das waren ja damals die Größen, so Dalli da am Tag, als der Regen kam, Freddy, als er ganz jung war. Also da habe ich mich schon dafür interessiert. Und aber ohne daran zu denken, dass ich selbst da mal mich einreihen wollen würde. Also. Und dann habe ich ja erstmal klassischen Gesang studiert bei einer kleinen, dicken Opernsängerin, ja, so einer Walküre, einer Schwäbin, die mich erstmal mit Spätzle vollgefüttert hat, dass ich nicht mehr singen konnte. Und da habe ich gemerkt, also das Klassische ist, das ist mir auch so traurig, die Oper, dann wird immer gestorben und dann sterben die 10 Minuten und ich wollte ja leben. Und dann bin ich zu einem Liedersänger gegangen, Ernst August Priebe, der hat schon so die Forelle in einem Bächlein hält, die Forelle und so. Und der war in der Jury bei Schlagerwettbewerben und der hat gesagt, mein Freund, der war so ein klassischer Sänger, mein Freund, kommen Sie mal mit. Und dann bin ich da mit aufgetreten und habe ja den zweiten, ersten, dritten gemacht und dachte, ach, das macht ja richtig Spaß. Wenn den Leuten das gefällt, gefällt es ja auch. Und so bin ich dann eigentlich zur sogenannten leichten Muse gekommen. Ja.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ich euch jetzt schon zur 112. Folge begrüßen kann. In der Regel ist es ja so, dass ich mir Leute zum Interview suche. Manchmal sind es auch Berlin-Episoden, die ich alleine gestalte. Aber in der letzten Zeit liebe ich es eigentlich immer sehr, mir Gesprächspartner einzuladen. Und ich habe heute jemanden zu Gast, den ich kennengelernt habe oder ein bisschen besser kennengelernt habe, zu einem recht besonderen Anlass, nämlich anlässlich seines 80. Geburtstags. Es ist, ich habe mal so durchgeschaut, der älteste Interviewpartner, den ich bisher hatte. Also es gibt welche, die sind nah dran, aber er ist mit jetzt 80 Jahren der älteste Gesprächspartner und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Sein Name ist Bert Beel. Hallo Bert.
Ich grüße dich und ich sehe aus wie 79. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Die Leute staunen immer, was sind sie 80? Das geht natürlich runter wie Öl. Ich denke an meine Großmutter, die immer ganz stolz war, wenn sie die älteste im Club war. So stolz bin ich eigentlich nicht darauf, muss ich sagen, weil mit 80 hat man schon mal, da piekt es schon mal hinten und mal vorne, aber ich freue mich, dass ich noch, wie meine Wahrsagerin mir damals prophezeit hat, dass ich immer noch gefragt bin, dass man mich fragt, Bert, würdest du das noch machen? Daran habe ich nie gedacht. Das ist lange her, da war ich bei der Wahrsagerin, vielleicht vor 40 Jahren, und dann hat die mir gesagt, Sie schaffen das nie. Da war ich ganz sauer. Dachte ich, wenn ich hier schon bezahle, will ich auch was anderes hören. Ja, nee, Sie schaffen das nicht, aber Sie werden bis ins hohe Alter, werden Sie immer zu tun haben in Ihrem Beruf. Wollte ich damals gar nicht hören. Und dann hat sie noch was beim Rausgehen gesagt. Sie haben mal, ich habe sie nicht verstanden, sie sprach so leise, Sie haben mal einen sanften Tod. Also das mit der Arbeit bis ins hohe Alter ist schon mal eingetroffen. Jetzt wünsche ich mir nur noch die zweite Aussage.
Aber vielleicht warten wir damit noch ein bisschen, weil so fit wie du bist, macht das auch tatsächlich den Eindruck. Und ich war auch überrascht, als ich gehört habe, dass es tatsächlich schon die 80 sind. Du hast deinen 80. Geburtstag, er war am 1. Dezember 2024, den hast du gefeiert in einem Zirkus. Und da stellt sich mir die Frage, also es ist ja ein sehr besonderer Ort, macht man jetzt auch nicht jedes Jahr, dass man seinen Geburtstag nun so groß feiert. Und du hast dir einen Zirkus ausgesucht. Ist der Zirkus für dich sinnbildlich vielleicht irgendwie auch was ja, mit deinem Leben zu tun hat oder anders gefragt, bist du so ein altes Zirkuspferd?
Also man muss wissen, dass ich ja seit 1984 Varieté-Veranstaltungen begleite und jetzt, nachdem der Veranstalter gestorben ist, versuche sie am Leben zu erhalten. Da habe ich schon mal das Herz für die Artisten, für die Akrobaten, für die Gaukler. Das war immer vorhanden. Aber der Wunsch, im Zirkus mal einen runden, hohen Geburtstag zu feiern, der ist viele Jahre zuvor entstanden. Ich war bei einem alten Herrenstammtisch, da waren Schauspieler, unter anderem Oe Hasse, ein berühmter, großer Schauspieler. Canaris hat er gespielt, die Jüngeren kennen ihn gar nicht mehr, aber der hat seinen 70. Geburtstag im Zirkus in Zürich gefeiert. Und da habe ich damals gedacht, wenn ich das schaffe, 70, dann feierst du auch im Zirkus. Das war eigentlich die Zündung damals, ja. Aber die Liebe zu den Clowns, das, wer mich kennt, weiß, dass ich mich gerne verkleidet habe und Faxen mache. Also eigentlich bin ich auch ein Leben lang ein Clown gewesen.
Ein Leben lang ist für mich ein gutes Stichwort, weil wenn man so manche Künstlerinnen oder Künstlerbiografien sich so anschaut, die gehen sehr, sehr, sehr früh los. Du hast dir so ein bisschen Zeit gelassen, obwohl ich habe ja deine Biografie durchgeschmökert und du hattest schon als Kind zwar den Hang zur Bühne, hast dann aber so ein bisschen eine Pause gemacht und erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Aber vielleicht nochmal so, wann hast du für dich so gemerkt, dass die Bühne eigentlich so dein Ding ist?
Als Kind. Ich habe natürlich schon Kaspertheater gespielt, wie alle Kinder. Und wenn die anderen schon Fußball gespielt haben, dann hatte ich ein kleines Revue-Theater. So groß hat mir mein Stiefvater gebaut, mit Drehbühne schon und kleinen Figuren. Dann habe ich schon Vorstellungen gegeben im Wohnzimmer mit Eintrittskarten zum Abreißen von meiner Mutter aus der Druckerei. Und so. Also da hatte ich schon diesen Spleen. Menschen, Tiere, Sensationen stürzte dann von einem Turm in so ein Wasserbecken, in Flammen, ein kleines Mannequin und so. Also sowas habe ich. Also der Hang war schon immer da. Und dann habe ich mich beworben nach der Schule, war ich auf der Berufsberatung und habe gesagt, ich möchte gerne was mit der Bühne machen. Und dann haben sie gesagt, na, dann wären sie ein Maskenbildner. Ich sage, ja, und was muss ich da machen? 3 Jahre Friseur. Da habe ich gesagt, nee, mein, 3 Jahre Friseur, also Friseur wollte ich nur ja nicht werden. Und dann bin ich Schaufenstergestalter geworden. Das hatte damals noch mit einer Bühne sehr viel zu tun. Es gab Zeiten, da haben die Leute Schaufensterbummel gemacht, zu Weihnachten, Ausstattungsschaufenster, wenn ich daran noch denke, was wir gemacht haben, ganze Märchenszenerien und so. Und da habe ich so meine Erfüllung gefunden und war dann bis in die 70er Jahre als Schaufenstergestalter, zum Schluss Chefdekorateur. Und das war eben schon so spät, ich war schon 28. Und da war ich natürlich eigentlich viel zu alt, um noch als Sänger einzusteigen. Das sind vielleicht die Jahre, die 10 Jahre, die mir fehlen. Da hätte ich vorher einsteigen sollen. Deshalb habe ich den riesen Wumms habe ich nie geschafft. Habe viele Schallplatten, CDs gemacht, aber einen richtigen Hit habe ich nicht gehabt.
Aber trotzdem arbeitest du ja kontinuierlich in dem Beruf jetzt, konntest dann das Schaufenster dekorieren. Du hattest immer so ein schönes Wort dafür, was du gemacht hast. Schmücker, du warst Schmücker.
Das war bei uns, ja, das Wort unter uns Schaufensterdekorateuren war Schmücker. Hm?
Genau, also das konntest du dann an den Nagel hängen, weil du dann wirklich die Bühne erobert hast. Und das ging gar nicht in Berlin los, sondern du warst in Südwestdeutschland erstmal unterwegs.
Nee, ich war beim Südwestfunk, so, beim genau. Talentschuppen. Aber eigentlich in der Vorentscheidung hier in Berlin beim SFB. Und der Südwestfunk hatte mit seinem Talentschuppen auf der Funkausstellung dann die Endausscheidung. Und da war ich dann zwar nicht der Erste, habe in Berlin vorher in der Vorentscheidung den Ersten gemacht, aber da habe ich mir gesagt, ach, wenn du schon so weit gekommen bist, dann versuchst du es mal. Habe also den Beruf als damals Chefdekorateur im Märkischen Viertel aufgegeben und fing an, in einem Ballhaus in Berlin, im Resi, fing ich an, mit der Big Band zu singen. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding. Ne? Fing dann, nach 2 Monaten habe ich wieder aufgehört und fing dann an zu tingeln. Das, was ich eigentlich heute noch mache.
Also was ich sehr bewundernswert finde eigentlich, also dass man über so viele Jahre so einen Beruf ausübt, der ja doch irgendwie schon auch immer mit Unsicherheiten verbunden ist, weil man eben kein festes Engagement zum Beispiel in einem Tanzorchester hat und dort immer an der Position ist oder in einem Orchester oder an einem Theater, sondern tingeln ist eigentlich ein schönes Wort. Du so Sachen machst, die bis heute ja durchaus auf irgendeine Art und Weise attraktiv sind und auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen belächelt werden, wenn man zum Beispiel sagt, der geht auf Kreuzfahrten. Ich habe das gelesen, dass du auf Kreuzfahrten warst und wenn man Geschichten über Kreuzfahrten hört, dann sind das genau immer solche, wie du sie erzählst. Hast du mal so 1 oder 2 Anekdoten, die dir so auf Kreuzfahrten passiert sind?
Naja, es gibt viele. Musste man auch morgens am Swimmingpool singen und schunkeln und dann sitzen die Leute ohne Hose, ohne Hemd, sage ich mal, da und trinken ihr Bier und hören gar nicht zu. Und dann muss man Stimmung machen an der Nordseeküste. Und am nächsten Morgen saß ich allein mit einem Kollegen beim Frühstück und ein alter Herr, der ist gar nicht mehr vom Bord gegangen. Wahrscheinlich ist er nur auf Kreuzfahrt, der muss über 90 gewesen sein. Und da sagte der so, was machen Sie denn hier so an Bord? Ich sage, naja, ich habe doch gestern beim Frühschuppen gesagt, ach, sagt er, Sie waren das, der so laut gesungen hat. Wir konnten uns ja nicht unterhalten. Also das sind dann so die Komplimente, die man kriegt. Ja, oder wenn man länger mal mehrere Tage nicht aufgetreten ist, dann kommen schon mal die Gäste und sagen, wann singen Sie denn wieder? Aber so unter dem Motto, Sie fahren hier umsonst mit, nun singen Sie mal auch wieder. Ja. Also ja, ich war nie so ein begeisterter Kreuzfahrer. Natürlich schon, um die Welt kennenzulernen. Aber das Leben an Bord, man hat sehr viele Proben. Wenn die Leute von Bord gehen, dann steht man mit der Band im Musiksalon und muss proben. Und dann, ich war vom Lampenfieber zerfressen. Das ist Gott sei Dank im Alter weggegangen. Ich war so aufgeregt vor jedem Auftritt, dass mich das zum Wahnsinn getrieben hat. Vor lauter Angst, das war schon mehr als Lampenfieber. Das ist, wie gesagt, weggegangen, aber das hat mich damals schon sehr belastet, ja? Dass ich oft gedacht habe, warum machst du das überhaupt? Ja? Und, aber die Kreuzfahrten waren natürlich eine wunderbare Gelegenheit, die Welt kennenzulernen. Die jungen Kollegen, die du auch kennst, der Adrian und der Alexander, die gehen jetzt aufs Schiff nach Japan, Korea, China. Wenn ich an diese Reise denke, die war so schön, unvergesslich. Und das, da bin ich sehr dankbar und demütig, dass ich das durch diesen Beruf kennenlernen durfte.
Aber auch sonst viele Auftritte diverser Natur, muss man sagen. Und dann ist etwas passiert, das hat mich total überrascht, als ich das gelesen habe, dass du als Westberliner, also bist ja nicht in Berlin geboren, aber eben in Neukölln aufgewachsen, hast eigentlich dein Leben lang hier gelebt. Seit 1969 wohnst du jetzt in Charlottenburg. Also bist eigentlich so dann doch irgendwie so ein echter Westberliner. Und dann bist du in die DDR gegangen, zumindest ab und an.
Ja, das kam so, dass ein Künstleragent, der sehr viele Zirkusdarbietungen vermittelt hat, der hat auch für uns, für die Urania, fürs Varieté, was ich schon erzählte, viele Nummern vermittelt und der wusste, dass ich singe, der mochte mich sehr und hat mich einfach mal empfohlen beim Direktor vom Friedrichstadtpalast. Dann hat gesagt, Bert, da gehst du hin, nimmst deine Unterlagen mit. So. Und dann bin ich ganz artig einfach mal rübergefahren in den Friedrichstadtpalast und habe mich beim Direktor vorgestellt. Und der muss an mir irgendwie Narren gefressen haben. Und so war ich dann 1979 in einer großen Revue zum ersten Mal als Westberliner, aber mit einem westdeutschen Pass. Westberlin war ja damals politisch nicht so anerkannt. Und ich hatte bei einem Freund in Lippstadt, in Westfalen, hatte ich dann die Adresse und kam immer als Bert Beel aus der BRT. Mir war es ja egal. Und das war eigentlich mein Anfang, 79 im März, meiner ja, 10 Jahre in der DDR, wo ich getingelt habe im Land, in allen großen Häusern, in kleinen Häusern. Und dadurch habe ich viele, viele Kollegen kennen und auch lieben gelernt. Und das war für mich eigentlich, ja, wenn ich so zurückblicke, die schönste Zeit beruflich. Ja.
Wie muss ich mir denn das jetzt grundsätzlich so vorstellen? Weil eigentlich musste man ja immer um Mitternacht zurück sein. Das ist wahrscheinlich aber gar nicht immer zu schaffen gewesen, weil ja sonst auch alles irgendwie so ein bisschen sehr hektisch geworden wäre. Gab es da auf der einen Seite Privilegien für dich, so würde ich es vielleicht mal sagen, und auf der anderen Seite aber auch irgendeinen Druck, dem du ausgesetzt warst?
Man hat ja für eine bestimmte Zeit, für die Zeit des Engagements, aber vorher, nachher natürlich auch etwas verlängert die Zeit, ein Visum bekommen. Also ich konnte jederzeit hin und her fahren, musste nicht um 12 wieder zurück sein. Und dann musste das Visum erneuert werden, wenn ein neuer Vertrag kam. Ich hatte ja einen Kontakt zur Künstleragentur der DDR und die mich auch sehr mochten, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ich hatte das Glück, dass mich der Regisseur oder der eine Regisseur, Detlef Elkengruber, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der hat versucht, mich in jede Show mit reinzunehmen, in große Revuen. Ich war im Palast der Republik, als der Friedrichstadtpalast dann das Haus verlassen musste, weil er auffällig war. Dann war ich mit im Metropoltheater. Das habe ich alles eigentlich dem Direktor, der mich mochte, seine Frau vor allen Dingen, und dem Regisseur zu verdanken. Und das ist natürlich schon Glück, wenn man Menschen hat, die auf deiner Seite sind. Und dadurch habe ich also fast ein halbes Jahr war ich dann in der DDR. Ich hatte ja den Ruf, den brauchst du gar nicht anzurufen, der ist entweder auf einer Kreuzfahrt oder der ist in der DDR unterwegs. Dann saß ich hier zu Hause und habe immer gedacht, warum klingt ein Telefon nicht? Ja? So einen Ruf hatte ich dann schon. Aber habe das sehr genossen und konnte mir das so einteilen und habe so, so schöne Erinnerungen an die großen Shows in der DDR mit dem Ballett, mit dem Orchester. Das war ja bei uns im Westen, ich sag mal, was war anders? Wenn ich jemand gefragt wurde, musste ich ja vorsichtig sein. Ich konnte ja jetzt den goldenen Westen nicht so in die Pfanne hauen. Ja? Aber bei uns konnte jeder Musik machen, der keine Note lesen kann. Das gab es ja in der DDR nicht. Die Musiker konnten alle begleiten, die konnten alle Noten lesen. Und das war für mich dann, also wirklich, das war so professionell alles. Und das habe ich sehr, 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 sehr genossen.
Da habe ich dann aber eben auch gelesen, und das ist also vielleicht nicht ganz filmreif, aber immerhin doch schon bemerkenswert, dass das durchaus auch beobachtet wurde, was du dort gemacht hast.
Ja, das habe ich ja nicht gemerkt. Ich war ja naiv. Ich habe das nicht gemerkt. Da wurde ich eingeladen von der Presse, von zwei Herren, die mich eingeladen haben ins Ganymed, wo ich sowieso immer hingegangen bin, in die Weinstube am Berliner Ensemble, und haben mich interviewt und dachte, oh Gott, ja Mensch, bin ich berühmt. Nicht? Und dann war auch ein Artikel in einer Jugendzeitschrift damit drin und so, aber eigentlich haben die mich ausgefragt, ja, und haben aber gemerkt, dass ich entweder zu doof war oder so getan habe oder also nicht direkt Interesse hatte. Einmal wurde ich ja direkt angesprochen, würden Sie was für uns tun? Und da habe ich gesagt, ich kann mir nicht merken, das ist ganz schlecht für Sie. Was soll ich denn tun? Das sagen wir Ihnen dann schon. Und also ich habe mich so rausgeredet. Und das ist dann in der Stasi-Akte alles nachzulesen. Da muss ich dann immer lachen. Das Einzige, was ich positiv immer bewundere, er war sehr höflich und war gut angezogen. Und so, aber ansonsten konnten sie mit mir nicht anfangen. Ja, ich war also für die Stasi war ich wahrscheinlich zu doof.
Also der letzte Halbsatz passt jetzt nicht, aber ansonsten alles, was du gerade kurz davor gesagt hast, ist auch etwas, was eine Kollegin, die dich aus DDR-Zeiten kennt, über dich gesagt hat, und das hören wir uns jetzt einmal kurz an. Ich spreche jetzt mit Dagmar Frederik, und Dagmar, du sagst mir jetzt erstmal, woher kennst du Bert?
Also ich habe Bert als Weststar im Ost-Friedrichstadt-Palast kennengelernt, so lange, weil Friedrichstadt-Palast war ja mein Zuhause. Und da war er als Gast, und er war also immer schon von Anfang an, er ist auf dich zugekommen, er war ein Mensch mit Herz, und er hat auch noch was gekonnt auf der Bühne. Das ist ja nicht immer bei allen so. Und wir haben uns nie aus den Augen verloren, die ganzen Jahre nicht.
Und wenn du jetzt mal drei Eigenschaften aufzählen solltest, musst, die Bert ausmachen, was wäre das?
Naja, abgesehen davon, dass er seinen Beruf liebt, dass er sehr Menschen liebt, ist er ein besserer Parodist von vielen Solisten, die besser sind als die selber. Und das finde ich so unglaublich. Ja? Also wenn der den Lindenberg macht, der ist besser als der Original. Oder wenn er, also er ist einfach immer besser als die Originale. Und das ist auch als Mensch so. Du kannst ihn einladen, wo du willst, privat zum Grillen bei uns in Köpenick. Der kommt immer wie ein Lord. Der ist immer schick angezogen und immer hat Geschmack und sagt ja auch, wenn ihm was nicht gefällt. Also er ist ja nicht nur so, dass er alles toll findet. Und das ist auch gut so. Also ohne Bert wäre mein Leben, muss ich mal sagen, nicht nur künstlerisch, sondern auch menschlich ein bisschen ärmer.
Vielen Dank.
Na, gerne doch.
Ach Gott, da kommen mir eher die Tränen, die Dagi. Ja, wir lieben uns. Das ist nicht nur so eine Floskel, das hat sich ja über Jahre, hat sich das gezeigt, dass wir uns bei allen Widrigkeiten unter Kollegen oder in der Branche uns immer zugeneigt waren. Und was ich an der Dagi so schätze, ist ihre Direktheit. Wenn irgendwas im Wege steht, dann ruft sie an und sagt, sag mal, was hast du gesagt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also man muss bei ihr sehr vorsichtig sein. Ja, wenn man mit ihr irgendwas hinter ihrem Rücken anfangen will, da hat man keine Chance. Sie ist sehr wachsam, sehr ehrlich und für viele vielleicht manchmal zu ehrlich. Das kann auch erschrecken. Aber ich mochte immer Menschen, die direkt waren. Ich hatte immer auch Kollegen, Freundinnen, ich denke so an Joy Fleming, die war ja auch so, die hat ja Sachen gesagt, da bin ich mal aufgetreten beim RTL, standen wir draußen an der Bar, ich kam zurück vom Auftritt, da sagt die, wer hatte denn den Scheiß geschribbelt? Ich weiß nicht, was ich sagen sollte, ich war ganz stolz auf meinen Produzenten, wer mir war, mannemirisch, halt war so, und die mochte die so sehr, wir waren zusammen, Hanne Haller war auch eine ganz direkte, taffe Frau, also ich mag solche ehrlichen Frauen, und ja, Dagi ist ja Widder, das ist ja, kommt ja nur auch noch hinzu, das Sternbild, das ja auch noch vieles aussagt, und naja, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen.
Ist nicht die einzige übrigens. Ich habe ja auf deinem Geburtstag noch mit ein paar anderen Damen gesprochen. Da hat leider das Aufnahmegerät dann nicht mehr mitgemacht. Aber Rina Toss hat Ähnliches gesagt. Und eine Frau, glaube ich, ohne die dein Leben komplett anders wäre, über die müssen wir unbedingt reden. Und das ist Stefanie Simon. Stefanie hat auch natürlich in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Und sie ist, glaube ich, würde ich sagen, fast so die Frau, mit der du die längste Zeit deines Lebens verbracht hast, oder?
Das ist jetzt gewesen, na 74 muss es gewesen sein, also das sind ja über 50 Jahre. Da kam ich mit meiner ersten Schallplatte nach diesem Talentschuppensieg, kam ich zu ihr in den Rias. Sie war ja singende Assistentin beim John Hendrik, das war ein Moderator vom zweiten Frühstück im Rias Berlin. Und ich kam mit Freddy Breck. Freddy Breck war damals der berühmte Schlagersänger Bianca und Rote Rosen. Und irgendwie haben wir auch noch das Gleiche eingehabt. Da kommt die Stefanie Simon auf uns zu. Seid ihr Zwillingsbrüder? Oder was? Seid, so haben wir uns kennengelernt. Und daraus wurde eine bis heute anhaltende Freundschaft. Sie hat dann mit einem Partner ein Orchester gehabt. Wir haben später mit ihrem Ehemann haben wir große Shows in West-Berlin gemacht, von denen die Leute heute noch reden. Da war ich mehr oder weniger der Regisseur und Macher. Und das hat uns natürlich über ja, die ganzen Jahrzehnte doch so gefestigt. Auch bei allen rauen Winden, die dazwischen kamen, muss ich sagen, das Leben ist ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das hat uns bis heute, glaube ich, als Freunde erhalten. Und das finde ich schön, dass es sowas gibt.
Und ihr seid ja auch, so stand es dann geschrieben, seit 1990 im Grunde auch als Schlagerduo unterwegs.
Ja, ich sage immer, als volkstümliches Schlagerduo war damals so ein volkstümlicher Schlager, was war denn? Und dazu muss ich sagen, wir hatten immer ganz schlechte Produktionen. Ich habe mich immer geschämt. Die anderen, die berühmten Stefanie Hertel, wie sie kamen und Hansi Hinterseher, boah, hat das geklungen. Dann waren wir dran und er machte das Plim, Plim, Plim. Ich sag, Steffi, jetzt sind wir dran, wir hätten das Lied. So, aber wenn ich mir das heute angucke, wir sahen beide ganz toll aus. Immer ganz bunt. Das hat die ja in der DDR erschreckt. Die sind ja vor uns weggerannt, weil wir haben uns zu jedem Lied eine andere Jacke angezogen. Das fanden die ganz schrecklich. So, aber wenn wir da rauskamen und haben wir gestrahlt und ich freue mich heute, wenn ich das sehe, denke ich mir, da war es auch so, dass der Harald Schäfer, der Regisseur, der mochte uns. Der mochte uns und dadurch waren wir auch immer wieder drin. Aber der eigentliche Grund war, warum wir immer in der volkstümlichen Schlagerparade, hieß es glaube ich, waren, dass Steffi mit einem Kunstmaler verheiratet war, der sehr schöne Bilder machte, Assemblagen hieß das, also so plastische Bilder. Und darauf stand Frau Heck, die Frau von Dieter Thomas Heck. Und wenn Jürgeli, wie sie mal gesagt hat, Jürgeli, ein Bild Lili ihr geschenkt hat, waren wir wieder in der ZDF, in der Hitparade bei Heck. Und Als das nicht mehr war, als sie nicht mehr verheiratet war, waren wir auch nicht mehr im Fernsehen. Ja. So einfach ist es.
So ist das mit dem Vitamin B, ja, tatsächlich. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz angesprochen, also volkstümlicher Schlager, ist das das, wovon du, sagen wir mal, von Anbeginn an geträumt hast? Weil es gibt so viele Sängerinnen und Sänger, die jetzt in dem Schlagerbusiness so aktuell unterwegs sind, die eigentlich was ganz anderes machen wollten.
Ich wollte immer, und man hat mich nie für voll genommen, man hat mich immer als Roy Black Verschnitt, als Rex Gildo, so. Und so habe ich dann auch gesungen. Hossa, hossa, lala, mache ich ja bis heute. Und mache ich auch gerne. Und ich habe immer auch den Produzenten gesagt, ich möchte sowas, wie soll ich das sagen? Ich möchte witzige Texte haben. Ich möchte gerne sowas haben, wie damals Margot Werner gesungen hat. Mein Spaghetti-Kavalier, das als Mann natürlich, ja. Witzige Texte und ach nee, so haben die gedacht, der, was der will. Also Chanson-Text. Und ich habe zwei Lieder von meinen 250, die ich selber so toll finde, die Lady und der Sänger. Da geht es darum, dass sich eine reiche Lady einen jungen Sänger erlaubt. Und so, also, und so was wollte ich immer singen. Dazu ist es nie gekommen. Hab alles quer durch die Bank gesungen. Hatte berühmte Produzenten von Günter Gabriel, Hanna Haller, Erik Silvester und so. Und die haben dann immer gesagt, ja, naja, weißt du, was der andere dann gemacht hat, das ist auch nichts für dich. Wir machen jetzt mal was anderes. Und dann war dasselbe wie vorher. Ja? Weicheil, sage ich ja manchmal. Ich habe mich nicht getraut zu sagen damals. Ich war froh, dass ich was machen konnte. Ich hätte mich mehr äußern müssen. Meine alte Freundin Ilse Werner, der Ufersdame, mit der ich bis zum Tod befreundet war, die hat immer gesagt, Bertel, du traust dich nicht. Ich sage, was, Ilse, ich traue mich nicht. Ich kriege auf der Bühne oder komme als Frau verkleidet und mache den Abend. Nein, du traust dich nicht. Und das stimmt. Wenn es darauf ankam, habe ich mich nicht getraut. Ja, ich wurde gefragt, sehr lange her, ob ich den Roy Black in dem Film spielen. Da sollte eine Biografie oder Dokumentation über Roy Black damals gemacht werden. Das ist ja Jahrzehnte her. Und da habe ich gesagt, nee, ich hatte Angst, ich gebe es zu. Ich habe aber gesagt, nein, also ich bin ja selbst Schlagersänger und ich kann ja nicht den Roy Black spielen, der lebte ja damals noch. Ne? Den hat dann damals Christoph Waltz gespielt. Das heißt du nicht, dass ich, wenn ich es gespielt hätte, heute ein Oscar-Preisträger wäre. Aber ich muss immer daran denken, dass ich das damals ausgeschlagen habe. Ich habe noch eine andere Geschichte. Da hat man mir bei der Plattenfirma etwas vorgespielt, einen Hit aus Italien. Hat Raffaella Carrà gesungen, war ein italienisches Lied. Und ob ich das in Deutsch machen würde, habe ich gesagt, nö, das muss eine Frau singen. Ja, dann sang es Tony Holiday, Tanze Samba mit mir, bam, bam, und wurde ein Riesenhit. Also so habe ich, aber ich denke, das kann jeder erzählen, dass man Fehler macht im Leben. Und das weiß man ja hinterher erst. Ja. Und das war mit dem, du traust dich nicht, ich hätte mich öfter mal trauen sollen. Ja. Ellbogen habe ich sowieso nicht, aber öfter mal sagen, nee, das mache ich oder mache ich nicht. Das habe ich heute ja, heute, ne, aber heute ist ja auch alles egal mit 80. Aber damals hätte ich mehr in der Hose haben müssen. Mehr.
Aber ich meine, immerhin, und das muss man ja sagen, bist du wahnsinnig solide durch das Leben gegangen, konntest immer in deinem Beruf arbeiten. Das ist für viele, die dann so einen super Erfolg hatten. Ich weiß gar nicht, hast du das Gefühl, du hättest damit überhaupt umgehen können?
Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Das habe ich mir ja immer gewünscht. Aber wie ich mich kenne, dieses so verehrt werden oder dieses so antatschen und dieses so nahe kommen, das ist mir ja unangenehm. Und da wäre ich wahrscheinlich einer gewesen, der sich zurückzieht, was als Arroganz dann, so würde ich mich jetzt sehen. Weil ich habe immer damit Schwierigkeiten gehabt, wenn mir sogenannte Fans zu nahe gekommen sind. Das war mir zu persönlich, das wollte ich nicht. Und das wäre natürlich, wenn man einen großen Erfolg hat, muss man ja drei Bodyguards haben. Wir sehen das ja, was passiert. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Und noch schlimmer ist es ja dann, wenn der große Erfolg vorüber ist, wenn sich keiner mehr umdreht. Das habe ich ja nun erfahren müssen, erleben müssen bei vielen großen Namen, die ich jetzt nicht nenne, wie die darunter leiden, wenn sie keiner mehr erkennt. Ja? Und damit muss man ja auch leben. Der Erfolg ist ja begrenzt, nicht? Auch beim Schlagersänger, beim Schauspieler. Und dann noch vernünftig durch die Welt zu gehen oder was anderes zu machen, das ist die große Kunst, ja. Da zu überleben.
Was mir bei dir, als ich deine Biografie durchgelesen habe, auch so aufgefallen ist, was ich so schön fand, ist, dass du eben so beide Seiten kennst, dass du selber also eben auch natürlich verehrt wurdest und Fans hattest, aber selber auch eigentlich immer so ein Fanboy warst von verschiedenen Leuten und Autogramme gesammelt hast und so. Und das ging ja wahrscheinlich schon ganz früh los. Hat sich das irgendwann verloren oder bist du eigentlich heute noch jemand, der so, weil jetzt durch Social Media gibt es ja ganz viel diese Möglichkeiten, Erinnerungsfoto hier zu machen. Das hat ja die Autogramme auch so ein bisschen abgelöst so. Aber wie groß ist deine Autogrammsammlung?
Also die habe ich schon verschenkt. Ich habe einen lieben Freund, der das alles schön archiviert und das habe ich ihm geschenkt und das war aber gut. Das Autogramme sammeln hat mich ja an die Bühne gebracht und zu den Menschen gebracht, zu denen ich später selbst gehört habe. Aber ich bin kein Fanclubleiter geworden oder kein Fan auch in der Freundschaft mit Ilse Werner. Das hat sie auch gemerkt, denn sie hat andere ganz anders behandelt als mich. Sie hat gemerkt, der Bertel ist ein Freund, der sie verehrt, sie bewundert, den Uferstar, aber mit mir konnte sie nicht machen, was sie wollte. Also das habe ich auch mit anderen, jetzt müsste ich Namen sagen, das mache ich aber nicht, die dann auch versucht haben, mir näher zu kommen. Es sind meist ältere Damen gewesen, muss ich mal sagen, logischerweise, ja, die sich dann für mich interessierten. Aber da habe ich gesehen, wie die andere behandeln und das wäre mit mir nicht gegangen. Da habe ich, glaube ich, immer einen falschen Eindruck gemacht. Da haben sie gedacht, nur mit dem können wir es machen. Nee, das ist bei mir nicht so. Ja, also wenn mir etwas nicht passt, dann ziehe ich mich zurück. Bin da auch, traue ich nicht, jetzt kommt es wieder, bin ich derjenige, der sagt, du pass mal auf, das machst du nicht nochmal mit mir. Da wäre mir so schlecht hinterher, das könnte ich nicht. Zieh mich dann zurück und das merkt man. Also wenn mir jemand gefällt, bin ich der Erste, der hingeht und sagt, Sie haben mir gefallen. Also ich war jetzt wieder im Theater ein paar Mal und dann habe ich auch zu einer Freundin gesagt, Andrea, warte, lass uns warten, bis der Hauptdarsteller kommt. Der ist so großartig und da hinten ist er. Jetzt gehen wir hin. So. Und das ist mir mal gegangen mit einer Freundin, Yvonne. Wir waren hier um die Ecke bei mir an der Oper in einem Gartenlokal und gegenüber ist ja die Deutsche Oper und der Klaus Maria von Weber, das mit Namen ist natürlich ab 80 nicht mehr so. So Klaus Maria Brandauer saß mit jungen Leuten am Nebentisch und war, der ist ja auch nicht unschwierig, glaube ich, aber der war ganz geläutert und lachte mit ihm. So. Und wir hatten uns aber schon 2 bis 3 Flaschen Wein reingeschaut. Und ich sage, das ist Klaus Maria Brandauer, das müssen wir sehen, was Nettes sagen. Sind wir beide aufgestanden, konnten uns gerade noch so halten. Und dann habe ich zum Tisch gegangen und da habe ich gesagt, Brandauer, wir sind Fans von Ihnen. Sehr schön. Und dann sagte sie, Himmel über Berlin. Und dann sagte er nur, ist auch ein schöner Film, aber da habe ich nicht mitgespielt. Ja. So viel zur Fangabe.
Ja, jetzt gibt es aber noch eine andere Art der, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber der Ehrerbietung, die du anderen Prominenten gegenüber oder die du anderen Prominenten gegenüber zuteil werden lässt, indem du sie nämlich, Dagmar Friedrich hat es vorhin schon angesprochen, indem du sie parodierst. Und sie sagt ja, du bist sogar manchmal besser als das Original. Das muss man natürlich erstmal hinkriegen, aber offenbar scheinst du ja dann so ein Gespür dafür zu haben, dass du dir genau die Elemente rauspickst, die so eine Persönlichkeit ausmachen und sie dann eben so genau in der richtigen Dosis so überziehst wahrscheinlich, dass man das Gefühl hat, na, das ist der Lindenberg oder das ist der Hestas. Ich glaube, der Hestas ist so ein bisschen, Johannes Hestas ist so ein bisschen deine Paraderolle, oder?
Ja, Hestas ist meine, und das hat ihn ja geärgert. Der hat ja nie gesehen oder gehört, dass ihn jemand parodiert. Und das hatte sich der John Hendrik vom Zweiten Frühstück ausgedacht. Er spielte damals hier im Theater des Westens in Gigi die Hauptrolle. Und da hat gesagt, pass mal auf, Bert, du parodierst den und dann kommt der echte Hestas. Ich sage, oh, also frag den Mann, um Gottes Willen. Ich hatte solche Angst. Und also dann war soweit im Bierpinsel in Berlin-Steglitz. Das ist ein Gebäude mit 2 Etagen, erstmal Fahrstuhl, der nicht ging. So kam Herr Hestas also außer Puste schon mal oben an.
Und der war 90, das war irgendwie, ne?
So alt war er noch nicht. Also ich glaube, er muss ja erst Mitte 80 oder was gewesen sein, waren in den 70er Jahren. Und er war schon angefressen. So. Und nun war es nun soweit und also jetzt und jetzt, meine Damen und Herren, Bert Behl und ich, ein Glück, dass man sich so verlieben kann. Und dann kam er um die Ecke und machte so eine Handbewegung. Weg, du falscher Hestas. Das fand ich sehr witzig. Und da habe ich huch so gemacht, bin weggerannt und die Leute haben getobt. Und dann sagte der John Henry, na, Herr Hestas, was sagen Sie denn zu dem Knaben? Ja, und dann muss er wohl gesagt haben, ja, das muss das Publikum selbst entscheiden. Wenn hier einer denkt, er hat darum gemeckert, wenn hier einer denkt, mich oberflächlich zu karikieren, ich stehe jeden Tag auf der Bühne, war richtig angefressen. So angefressen, dass er 1,5 Seiten darüber in seinem Buch geschrieben hat. Allerdings hat er meinen Namen weggelassen. Wie schade, ein junger Schlagersänger, so unter dem Motto. Ja, und bei Ilse Werner war das auch so. Die hat gesagt, Bertel, du musst mich parodieren. Ach, dachte ich, um Gottes Willen, das ist die Freundschaft im Eimer. Weil eine Parodie ist ja wie eine Karikatur. Es ist immer alles etwas größer, übertrieben. Ein Karikaturist freut sich, wenn er eine abstehende Ohren hat und eine lange Nase. Das lässt sich am meisten, wenn er schön ist, ist es schwer zu. Also, da habe ich sie auch parodiert und naja, sie hat gelacht. Ja. Ich habe also gepfiffen und so und kam als dicke Ilse Werner und als dünne Ilse Werner. Und also, weil sie mich mochte, liebte sie das. Aber Parodien sind gefährlich. Das Original findet es meist nicht so komisch. Ja. Aber ich hab mir ja fast alle vorgenommen, diese bis zum Kübelböck, den ich damals gemacht habe. Daniel Kübelböck und die Alten natürlich. Das waren meine ersten. Theo Ling, Hans Moser. Und die mache ich eigentlich heute noch. Erzähle ich den Leuten was von Willi Schwabe und der Rumpelkammer. Das war ja die berühmte Sendung im DDR-Fernsehen. Und da habe ich den Aufhänger und hole die Alten noch rauf, bevor ich dann Junke und Knef mache. Das ist meine Schlussnummer.
Schade, dass gerade keiner dein Gesicht sehen konnte. Also auf jeden Fall, vielleicht für die, die es nicht kennen, Willi Schwabes Rumpelkammer war eine Sendung, wo alte Ufa-Filmausschnitte vor allem gezeigt wurden. Ne? Das war tatsächlich so eine Kultsendung in der DDR. Gibt es ja heutzutage kaum noch, dass es überhaupt alte Filme noch im Fernsehen gibt. Aber das war immer so schön, so ein Best-of-Satz, also von den alten Schinken. So. Aber dann kommen wir doch jetzt mal in der Gegenwart an. Und du hast ja gerade schon gesagt, du parodierst heute immer noch. Du bist immer noch auf Bühnen unterwegs, hast Auftritte. Was sind denn so aktuelle Dinge, die du so tust?
Also eigentlich ist das, was ich regelmäßig tue, und schon gesagt habe, sind die Varieté-Nachmittage, die 1954, man höre und staune, wie lange es die gibt, gegründet wurden von einem Journalisten vom Telegraph, das war eine Zeitung damals in Berlin, eine Tageszeitung, und der hat im Titania-Palast die ersten Varieté-Nachmittage gemacht. Und das Konzept habe ich übernommen bis heute. Original so, mit einem Ballett, mit einem Live-Orchester, mit großartigen Artisten und einem Stargast. Und dieser Mann, Erich Richter hieß er, hatte eigentlich alle Stars, die es damals gab und dann bis in die heutige Zeit, denn ich bin 84 dazugekommen als Assistent, und er hat immer gesagt, ja, mein Assistent, der wird mal mein Nachfolger, das hat er nicht zugelassen. Bis zum Schluss, also bis zu seinem Tod, wurde ich nicht sein Nachfolger. Ich habe gedacht, er überlebt mich noch. Also jetzt habe ich es aber weitergeführt im Rathaus Reinickendorf, da ist dann nebenan ein Ernst-Reuter-Saal, der jetzt auch vom Theater bespielt wird und von der Konzertdirektion. Aber für den Senat mache ich viermal im Jahr, zweimal im Frühjahr, zweimal im Herbst, diese Varieté-Nachmittage im alten Stil. Da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass es weitergeht.
Und darüber hinaus ist es aber so, dass du ja noch in einem anderen Medium regelmäßig zu Hause bist, und zwar im Radio. Seit wann hast du denn so eine Radiokarriere? Ist das jetzt eher so was, was in den späten Jahren dazukommen ist, oder eigentlich immer schon dein Leben lang so durch?
Also ich habe vor vielen Jahren schon in Italien einen, ja Mensch, das muss ja in den 70er, 80er Jahren gewesen sein, als ich schon als Sänger unterwegs war, in Rimini, einen Urlaubssender, ja, mitmoderiert. Zweimal im Jahr, und dann war der pleite, der Sender. Den hat auch keiner gehört, den konnte man nur im Haus hören, aber am Strand war er schon nicht mehr zu hören. Aber da konnte ich so meine ersten Sporen verdienen und wurde dann irgendwann gefragt hier von dem Musikredakteur der Fröhlichen Musikanten. Das war eine volkstümliche Wunschsendung. Da waren verschiedene Moderatoren, und die kamen aber aus München angereist, und das war denen wohl zu teuer. Und da haben wir gesagt, ja, der ist ja in Berlin, haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und so habe ich dann 13 Jahre die Fröhlichen Musikanten moderiert. Dann wurden wir alle entlassen. Das Konzept war ein anderes, wie das so ist. Und dann gab es ein Radio Paloma. Radio Paloma, und da waren Ecki Göpelt und Michael Niekammer, zwei Schlager- und Radiokollegen. Und die haben uns, da war Dagmar Friedrich auch dabei, und die haben uns dann zum Radio Paloma geholt. Auch da waren wir dann schon wieder zu alt. Und dann wurde ich eines Tages von Oliver Dunk gefragt, der einen deutschen Schlagersender, Radio B2, gegründet hat. Bert, würdest du denn du machen, du machst es, als würdest du bei uns moderieren. Und da habe ich angefangen und habe so eine Kultsendung moderiert. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Und nebenher lief eine, ja, eigentliche Kultsendung, nämlich Evergreens Agogo, die Lord Knut beim Rias damals sehr populär gemacht hat. Lord Knut war einer von den Lords, von der Gruppe Lords, der beim Unfall ein Bein verloren hatte und war dann Rundfunkmoderator. Und der hat die Sendung gemacht, Evergreens Agogo, die Nero Brandenburg, ein bekannter Rias-Moderator, übernommen hat. Und Nero war schon im Rentenalter, der hatte keine Lust und hat dann gesagt, ach, ich mach das nicht mehr, das kann doch der Bertel machen. Icke. So. Und so habe ich das jetzt übernommen, und seit September 2014 erzähle ich jeden Samstag Witze. Und das ist auch nicht ohne. Immer neue Witze zu erfinden. Man muss heute auch vorsichtig sein. In der Zeit von MeToo und anderen Geschichten sind Witze ja nicht ungefährlich. Ja? Und ich habe auch schon einmal Ärger gehabt, weil ich einen falschen, einen frauenfeindlichen Witz erzählt habe. Und nun sitze ich und brüte jede Woche an 13, 14 Witzen, gebe zu, dass ich mich inzwischen selbst beklaue. Ja, wenn ich so zurück bin. Und ich freue mich immer, wenn die Leute sagen, aber ja, hier Witz, ich kann mir keine Witze merken. Und da habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, dann kannst du ja jede Woche eigentlich dieselben erzählen. Ja, ich keine Witze erzählen, kann ich auch nicht. Ich dachte, das ist schön, das kann ja nur ich. Und so mache ich das also nun mit großer Freude jeden Samstag bei Schlagerradio von 9 bis 10. Dann habe ich am Donnerstag immer diese Schlagerkurzsendung gehabt und habe jetzt auf Wunsch des Herrn Direktor Oliver Dunk, habe ich eine 4-stündige Sendung am Sonntagnachmittag von 14 bis 18 Uhr, die 80er-90er-Show. Das ist natürlich die Zeit der neuen deutschen Welle und alles, was darum so war. Also auch Lieder, die jeder kennt und jeder mitsingen kann. Ja, und da bin ich froh, dass ich also ja, immer zu tun habe. Ich bereite mich immer ganz gut vor und tauche da ein. Und habe dabei festgestellt, Mensch, die Schlagersänger, die sind ja alle ja nicht so alt geworden. Da sind wirklich, ich gucke dann immer, wann lebt der noch oder was macht denn der heute? So, dann gibt es natürlich andere Beispiele wie Bibi Jones, die ist, weiß ich nicht, weit über 90, die auch eine Schlagersängerin von damals war. Aber die lebenden Legenden, die lassen auch nach. Ja, so wie Buddy Ilitch und Graham Bonney und so, das sind ja die letzten der Mohikaner oder Peter Kraus, der auch noch auf der Bühne steht. Ja. Aber Schlager war eigentlich dann immer meine große Freude, muss ich sagen.
Jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt, ich finde es nur auf jeden Fall erwähnenswert, dass du ja durchaus auch noch im Fernsehen unterwegs warst, also Fernsehsendung gab es auch noch. Wie, wenn du jetzt so dich entscheiden müsstest oder nochmal so die Wahl hättest, gibt es irgendein Ziel, was du vielleicht etwas zielstrebiger noch verfolgt hättest, als das, was jetzt so passiert ist oder so passiert?
Natürlich wäre eine Fernsehkarriere schon wünschenswert gewesen von meiner Seite, weil wenn man nicht im Fernsehen ist, existiert man gar nicht. Das habe ich ja erleben müssen, ja. Dass ich also immer wieder, was auch den Vorteil hat, dass die Leute sagen, man kennt sie gar nicht, sie sind ja ganz gut. Ich denke, Mensch, ich bin doch schon nun auf jedem Hühnerhof aufgetreten. Ja, so. Und dann habe ich es natürlich auch erleben müssen auf dem Schiff, weil wir vorhin vom Schiff gesprochen haben, da war immer ein Schaukasten, wo die Fotos so drin stehen, wer auftritt. Und da standen zwei ältere Damen vor mir, die kneisteten so rein in den Kasten. Wer ist denn hier an Bord? Und dann sagt die eine, ein Bernd Bell. Und sagt die andere, unbedeutend. Und ich stand dahinter. Das hat auch wehgetan, ja, unbedeutend. Also wenn man nicht im Fernsehen ist und nicht nur einmal im Jahr im Fernsehen ist, ja, das habe ich ja gesagt, ob ich einmal bei Wetten, das auf der Couch sitze oder nicht, dann müsste schon was passieren, dass man jemanden erschießt oder irgendwas Gemeines macht. Aber man heute berühmt zu werden, da denke ich ja auch bei den Schlagersängern, heute ist das noch schwerer geworden, weil ja sich die Schlagersänger auch so vermehren. Die haben ja alle Kinder und Frauen, die dann auch noch singen und miteinander und übereinander singen. Und da, wer soll denn jetzt da noch eine Chance haben? Wenn sich das alle mit der Familie Reim und wie sie alle heißen aufteilt, da bleibt ja nicht mehr viel übrig für die anderen. Ja? Und da bin ich, das sehe ich mit großem Vergnügen, da ich über den Berg bin. Das ist die Altersweisheit, die Weisheit eines alten, weisen Mannes. Hm?
Dann schließen wir den Bogen vielleicht nochmal zum Anfang und zum Zirkus. Also 1. Dezember 24 war das. Ich denke, dass du mit Freuden daran zurückdenkst. Was war denn so für dich so der besonderste Moment an dem Abend?
Also ich war so gelassen und so ruhig wie noch nie. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich immer noch ein aufgeregtes Huhn bin vor allen Sachen, weil das war ja eine große Organisation, kann man sich vorstellen, für die ich ja verantwortlich war. Und ich war so glücklich, dass alle aus meinem Leben da waren. Das war ja mein Anlass, mein Wunsch auch. Ich habe gesagt, zur Beerdigung sehe ich die alle nicht mehr. Und jetzt, heute wusste ich die Namen nicht, aber an dem Tag hatte ich mir vorgenommen, jeden noch mit dem Namen begrüßen. Habe ich bewusst auch gesagt, hallo Klausita, hallo Uschi und so. Das ist die letzte Chance. Ab 80 geht alles anders bergab. Und das war eigentlich für mich der schöne Moment, dass alle so viel Zuneigung und Liebe mir rübergebracht haben, ohne jetzt zu übertreiben oder was. Es war ja kein Fanclub-Treffen in dem Sinne. Da waren ja Menschen, der Rest von Verwandten, die ich ein Jahr nicht gesehen habe. Und das hat mich schon sehr berührt, dass die auch gekommen sind und mit so viel Spaß und so mit viel Freude an dieser Veranstaltung mir einen ja, unvergesslichen Abend geschenkt haben.
Dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank erstmal für das Gespräch und dass ich es sehr, sehr spannend fand, also durch das Buch, was ich eben vor kurzem gelesen habe, mal so in deine Biografie einzutauchen, wo du ja durchaus mit so einem Augenzwinkern auch sagen kannst, die große Karriere ist mir verwehrt worden, aber nichtsdestotrotz komme ich ja gut durchs Leben oder wie das Buch eben selber heißt, es war eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass die nächsten Jahre ebenfalls eine schöne Zeit werden. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, schon mal drüber nachzudenken, ist ja noch so 9,5 Jahre hin, aber wenn alles gut läuft, der 90. Wo würdest du den feiern wollen?
Ach, da habe ich mal was gelesen, da hat ein alter weiser Mann gesagt, das sollte man in dem Alter nicht mehr feiern. Das ist ja wie eine Feier am offenen Grab. Das sehe ich nicht so, aber ich denke, das wird dann ein ganz kleiner, intimer Kreis werden. Wenn ich mich gut fühle, dann wird das in einem wunderschönen Restaurant sein. Aber diese große Nummer, die ich ja immer gefeiert habe, damals schon zu Friedrichstadtpalastzeiten im Ganymed, dann am Potsdamer Platz, den 75. Also das war immer eine ganz große Nummer. Das habe ich mir gewünscht, das habe ich mir geschenkt. Da sind ja andere nach Hawaii geflogen dafür oder haben sich ein Auto gekauft. Ich habe das immer verballert, aber nicht, weil ich so eitel bin und nur zeigen wollte, was ich alles habe. Nee, ich fand das so schön, weil ich ein Menschenfreund bin. Dass diese Menschen dann alle mal an diesem Tag, der mir ein besonderer Tag war, an meiner Seite waren. Und so wird das dann mit 90 sein. Mal sehen, wer da noch da ist, ne? Wer dann noch mitfeiert.
Auf jeden Fall drücke ich die Daumen, dass das bis dahin alles gut läuft und dass du weiter ein Radio machen kannst, dass du überhaupt grundsätzlich all das machen kannst, was dir Freude macht. Und ja, sage nochmal vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, ich danke sehr.
Und das war ja die 112. Podcast-Folge des Kulturfritzen-Podcasts. Es gibt also noch 111 andere spannende Folgen, die man jederzeit nachhören kann. Ihr findet den Kulturfritzen-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und mein Name ist Marc Lepuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören.